Die heutige Lesung kommt aus Matthäus 13, ab Vers 1. An demselben Tag ging Jesus aus dem Haus und setzte sich an den See. Und es versammelten sich große Menschenmengen um ihn, sodass er in ein Schiff stieg und sich hinsetzte, und alles Volk stand am Ufer. Und er redete zu ihnen vieles in Gleichnissen und sagte: Seht, es ging ein Sämann aus, um zu säen. Und indem er säte, fiel einiges an den Weg. Da kamen die Vögel und fraßen es auf. Anderes fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte. Und es ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Anderes fiel auf gutes Land und brachte Frucht, einiges hundertfach, einiges sechzigfach, einiges dreißigfach. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und die Jünger traten zu ihm und sagten: Warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Er antwortete: Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelsreichs zu verstehen, jenen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, sodass er die Fülle hat. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Darum rede ich in den Gleichnissen zu ihnen. Denn sehend sehen sie nicht und hörend hören sie nicht und verstehen es nicht. Und an ihnen wird die Weissagung Jesajas erfüllt, die sagt: Hörend werdet ihr hören und werdet es nicht verstehen. Und sehend werdet ihr sehen und werdet es nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, und ihre Ohren hören schwer, und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Aber glückselig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte wollten gerne sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. So hört nun ihr dieses Gleichnis von Sämann. Wenn jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, dann kommt der Böse und nimmt weg, was in seinem Herz gesät wurde. Das ist der, bei dem am Weg gesät ist. Bei dem aber auf das Steinige gesät wurde, das ist der, der das Wort hört und es sofort mit Freuden aufnimmt. Aber es hat keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendisch, wenn sich Trübsal oder Verfolgung erhebt um des Wortes willen. So ärgert er sich sofort. Bei dem aber unter die Dornen gesät wurde, das ist der, der das Wort hört, und die Sorge dieser Welt und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort, und es wird unfruchtbar. Bei dem aber auf das gute Land gesät wurde, das ist der, der das Wort hört und versteht und dann auch Frucht bringt. Und der eine trägt hundertfach, der andere aber sechzigfach, der andere dreißigfach. Worte des lebendigen Gottes.
Ja, Vater, wir möchten, dass ja das, was wir vorhin auch gesungen haben, das ist auch unser Gebet, ja, dass du zu uns redest und dass wir hören, dass du zu unseren Herzen sprichst. Wir möchten offen für dich sein, wir möchten, dass du uns offen machst, wir möchten hören, was du ja von deiner Wahrheit zu uns sagen möchtest. Amen. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie offen bist du momentan für Gottes Reden? Vielleicht ist der Glaube für etwas, was eigentlich neu ist. Du fängst an, ein bisschen dich mit Jesus zu beschäftigen, vielleicht zum ersten Mal. Vielleicht für andere von euch aber seid ihr eher ein bisschen distanziert von Gott. Vielleicht seid ihr immer noch, aber merkt, Gott klopft irgendwie an und will euch zurückholen. Es könnte aber auch sein, dass Gott zu euch sprechen möchte über einen bestimmten Bereich in eurem Leben. Vielleicht diese anderen Sachen treffen euch gar nicht zu und ihr merkt aber, irgendwie bin ich ein bisschen lauwarm geworden in meinem Glauben. Oder du bist einfach auf Nummer 10 auf der Skala. Also herzlichen Glückwunsch, könnt eigentlich gerne nach Hause gehen. Nee. Aber ich denke, insofern von diesen verschiedenen Situationen, diese Bibeltexte ist, glaube ich, für uns alle relevant. Es geht um geistliche Offenheit und es geht vor allem um unsere eigene geistliche Offenheit. Der Text in Matthäus 13 ist aufgebaut so wie ein Sandwich. Es kommt das Gleichnis von Seemann, also von 1 bis 9. Dann kommt eine Erklärung, warum Jesus eigentlich in Gleichnissen redet. Und dann kommt die Erklärung, was diese Gleichnis vom Seemann eigentlich bedeutet. Und damit ich auch nicht zweimal über das Gleichnis predigen und reden muss, werde ich es einfach nur in zwei Blöcken machen. Ich rede zuerst über diese Frage, okay, warum redet Jesus in Gleichnissen? Und dann komme ich dann als zweites dann zu der Frage, okay, was bedeutet eigentlich diese konkreten Gleichnis? Aber bevor wir eben zum ersten Block kommen, möchte ich kurz auf die Situation eingehen. Ich habe gehört, ihr habt eigentlich die letzten Wochen im Matthäus-Evangelium gelesen und dieser Text scheint wirklich direkt anzuschließen an dem, was im vorigen Kapitel war. Es heißt sogar in Vers 1, an demselben Tag ging Jesus aus dem Haus und setzte sich an den See. Was war denn vorher? Was kam davor? Direkt vor uns in Kapitel 12 war Jesus in einem Haus, er lehrte die Volksmenge und man hat die Situation, dass seine Mutter und seine Brüder ihn suchen und scheinen auch ein bisschen kritisch über ihn zu sein. In Markus hört man, dass die sagen, er ist von Sinnen, er hat irgendwie nicht alle Tassen im Schrank. Und auf diese Skepsis dann geht Jesus ein und sagt, wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Also wer den Willen Gottes tut, die gehören zu seiner Familie. Und auch diese Skepsis sieht man auch bei den Schriftgelehrten und den Pharisäern. Die wollen noch ein Zeichen sehen und behaupten, ja, Jesus, er treibt Dämonen aus, weil er selbst irgendwie böse Mächte benutzt. Und insofern finde ich diesen Gleichnis und das, was in Kapitel 13 kommt, passt sehr gut zu diesem Thema geistige Offenheit, eine geistige Skepsis. Wir kommen dann zum ersten Block, ab Vers 10. Ich habe es einfach Geheimnisse oder Gleichnisse genannt. Und in Vers 2 und 3 lesen wir, es versammelten sich große Menschenmengen um ihn, sodass er in ein Schiff stieg und sich hinsetzte. Und alles Volk stand am Ufer. Und er redete zu ihnen in Gleichnissen. Also übrigens, halt eure Bibel offen, guckt immer mit mir, wenn ich irgendwelche Verse zitiere, also schließt nicht mit eurer Bibel. Und dann in Vers 10, dann kommen die Jünger zu Jesus und fragen, ja, warum redest du in Gleichnisse zu ihnen? Lass uns also dann ein bisschen mehr uns ab Vers 10 diesen Block befassen. Also, und ich möchte versuchen zu antworten, warum redet Jesus dann in Gleichnissen? Vielleicht muss man erst fragen, was ist eigentlich ein Gleichnis? Jesus nutzt Gleichnisse, um über das Königreich des Himmels zu reden. So steht es auch in Vers 11. Und bestimmt kennt ihr bei anderen Gleichnissen, wo Jesus sagt, mit dem Reich der Himmel ist wie... Und oft denkt man ja, Jesus redet in Gleichnissen, um eigentlich geistliche Inhalte verständlicher zu machen. Er nutzt Bilder von, die man kennt, so aus dem Alltag, über Landwirtschaft, über Familie, also Sachen, die Leute eigentlich verstehen würden. Aber die Überraschung ist, die Bilder sind vom Alltagsleben, die sind vertraut, Aber die Bedeutung der Gleichnisse ist nicht gerade offensichtlich. Die müssen eigentlich erklärt werden. Und ab Vers 11 dann, wir lesen dann Jesus Antwort, warum er in Gleichnissen redet. Und auch diese Antwort ist überraschend. Er sagt, euch ist gegeben, die Geheimnisse des Himmelreiches zu verstehen, jenen aber es ist nicht gegeben. Also irgendwie nicht jeder soll dann diese Gleichnisse verstehen. Wir werden auch sehen, warum. Und dann in Vers 12, wir lesen weiter Jesu Gedanken darüber und die klingen auch ein bisschen merkwürdig, verwirrt. Er sagt, denn wer hat, dem wird gegeben werden, sodass er die Fülle hat. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Und man könnte denken, eigentlich klingt es ein bisschen hart oder unfair, so, ja, die Reiche, die werden reicher und die Armen, die werden irgendwie ärmer. Aber ich glaube nicht, ist das, was Jesus sagen möchte. Wie passt es dann in dem Kontext? Und das ist vielleicht, finde ich, auf den ersten Blick nicht unbedingt offensichtlich. Aber ich finde es interessant, dass Jesus diese gleiche Formulierung benutzt, wenn er von den Gleichnissen, von den anvertrauten Talenten und vom Gleichnis von der Lampe erzählte. In dem einen Gleichnis geht es darum, dass das Geld nicht begraben werden sollte, sondern eingesetzt werden. Und Jesus lobt, oder der Meister lobt der Person, der das Geld gebraucht hat. Man tadelt den anderen, der es einfach nur in die Erde gebuddelt hat. Und bei der Lampe soll nicht verborgen sein, sondern eigentlich auf den Scheffel gestellt werden, damit Leute die Lampe sehen. Und insofern geht es in beiden von diesen Gleichnissen über die Frage, was machst du mit dem, was dir gegeben wird? Was machen die Mitarbeiter mit dem Geld? Was machen wir mit der Lampe? Und in beiden Gleichnissen gibt es auch eine Rechenschaft dann über das Handeln von den Leuten. Und insofern sehe ich in diesem Zusammenhang, dass Jesus sagen will, wie reagierst du auf die Botschaft von Gottes Reich, das du hören darfst? Was machst du mit diesem Wort, was du hörst? Nutzt du das oder verschwendest du das? Macht es dann dich hungrig nach mehr und du willst noch mehr verstehen oder lässt es dir eigentlich kalt? Du denkst nicht weiter darüber nach. Also es geht dann schon um die innere Einstellung und wie wir mit dieser Botschaft umgehen. In Vers 13 dann, könnt ihr dann mitlesen, Jesus erläutert weiter, warum er Gleichnisse gebraucht, aber er beschreibt eigentlich zuerst die Konsequenz und dann eigentlich Vers 15 erst der Grund. Er sagt, darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, denn sehend sehen sie nicht und hörend hören sie nicht und verstehen es nicht. Das klingt ein bisschen wie ein Zitat aus dem Alten Testament, ist es eigentlich nicht, aber es ähnelt verschiedene Stellen in 5. Mose, Jeremia, Hesekiel. Und dann in Vers 14 kommt dann ein Zitat von Jesaja 6 und er sagt, diese Worte von Jesaja wurden erfüllt. Hörend werdet ihr hören und werden es nicht verstehen. Sehen werdet ihr es sehen und werdet es nicht erkennen. Also eigentlich eine Wiederholung von einer Idee von vorhin. Und bis jetzt könnte man immer noch denken, eigentlich finde ich es ein bisschen unfair. Will Gott eigentlich den Leuten diese rettende Botschaft vorenthalten, dass sie es nicht verstehen dürfen? Aber dann erst in Vers 15 kommt eigentlich der Grund für Gottes Entscheiden, warum manche das hören und nicht verstehen. Und es ist dann nicht willkürlich, es ist nicht unfair. Er sagt dann, das Herz dieses Volkes ist verstockt und ihre Ohren hören schwer und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Das war auch ein Zitat von Jesaja 6 und das war die Herzenseinstellung zu den Menschen, zu den Israeliten, zu Jesajas Zeiten. Sie hatten dieses dickes, verstocktes Herz. Sie waren rebellisch gegenüber Gott und die wollten nicht auf ihn hören und wollten nicht auf Jesaja hören. Sie haben ihre Ohren, ihre Augen zugemacht und wollten dann nicht verstehen. Jesaja hat zu ihnen gesprochen, aber lass mich in Ruhe, ich will es nicht hören. Sie wollten nichts umkehren und Jesaja warnte sie ja, wenn er weitermacht, dann gibt es Konsequenzen und das Volk landete dann im Exil, eigentlich genau wie Gott es gewarnt hatte. Und eigentlich, was ihr auch letzte Woche gelesen habt, Das war die gleiche Herzenseinstellung von den Israeliten zu Jesu-Zeit. Sie wollten noch ein Wunder sehen oder sie wollten vielleicht noch eine nette Geschichte über Agrikultur hören, aber die Herzen blieben unberührt. Sie waren nicht offen für Jesu wahre Identität und waren nicht offen, dass er eigentlich die Herrschaft als Gottes Sohn wollte, dass sie ihm unterstellen. Also Jesus sagt im Endeffekt, die sind eigentlich selbst schuld, dass sie nicht verstehen, weil sie nicht offen sind für das, wer ich wirklich bin und eigentlich offen für meine Regie. Deshalb bekommt die Volksmenge nur Gleichnisse. Bei den Jüngern war es anders. Gucken wir in Vers 16 und 17. Aber glückselig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte wollten gerne sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen. Und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Und das passt zu dem, was wir in Vers 11 gelesen hatten. Euch ist gegeben, die Geheimnisse des Himmelsreiches zu verstehen. Also die Jünger haben dann dieses Privileg zu hören und zu verstehen über diese Wahrheiten von Gottes Königreich. Und der Umkehrschluss dann von Vers 15 ist, im Gegensatz zu den anderen, die verschlossen waren, die Jünger bekommen dieses Privileg, weil sie offen sind, weil sie offen für Jesus sind. Sie haben auf Jesu Worte reagiert, sie sind ihm nachgefolgt, sie sind seinem Ruf gefolgt, sie haben Sachen sogar hintergelassen. Aber es ist dennoch ein Geschenk, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Anderen hätten auch gern dieses Privileg gehabt und haben es nicht bekommen. Es ist trotzdem nicht etwas, was sie verdient haben. Es ist ein Geschenk von Gott. Weil die Jünger sind auch nicht besser, sind auch nicht heilige oder gerechter. Die haben einfach Gunst bei Jesus gefunden. Die dürfen diese Sachen hören und verstehen. Und bevor wir uns dann mit dem Gleichnis an sich beschäftigen, lassen wir vielleicht einen Moment nehmen, um zu fragen, okay, was will die Sachen uns heute sagen? Hier drei kurze Gedanken zur Anwendung. Erstens, wir sehen, dass bei geistiger Offenheit wir einerseits eine Eigenverantwortung haben, aber gleichzeitig ist es auch ein Geschenk von Gott. Und es scheint irgendwie fast so ein Widerspruch zu sein, also ist es etwas, was ich irgendwie verdient habe, oder ist es etwas, was Gott schenkt? Da finde ich, es sind eigentlich zwei Seiten der gleichen Medaille. Einerseits, wir haben nicht diesen Anspruch, ja, ich möchte das verstehen, aber wir können auch Gott darum bitten, weil es ein Geschenk ist. Er kann es uns auch schenken. Und das möchte ich dann dir auch sagen, wenn du jemand bist, der Gott noch nicht kennt, aber eigentlich mehr verstehen möchtest, dann möchte ich dich ermutigen, bete zu Gott, ja, schenk mir diese Offenheit, schenk mir, dass ich das verstehen kann. Schenk mir, dass ich offen für dich bin. Und andererseits, wenn du vielleicht jemand bist, der schon länger unterwegs bist, aber spürst, eigentlich bin ich eher gerade rebellisch gegenüber Gott, ich habe Probleme mit Gott, ich harre mit ihm, will ich dir auch Mut machen, auch ja, ihm um Vergebung zu bitten, ihm näher zu kommen, sagen, ja, gib mir wieder ein weiches Herz, wirke mit deinem Heiligen Geist in mir. Und ich weiß nicht, was euer Herz hart macht. Ich kenne es bei mir, dass ich oft mein Herz für Gott verschließe, wenn mein Leben nicht so läuft, wie ich es eigentlich möchte. Wenn Gott nicht meine Erwartungen in Erfüllung bringt. Da merke ich, da habe ich ein Problem mit Gott. Auch eine andere Ursache ist, wenn ich mich über andere Menschen ärgere. Da fehlt es dann, ja, gibt es auch weniger Offenheit für Gott auch bei mir. Und ich sehe vielleicht dann eher meine Umstände als Gottes Güte. Das ist also der erste Gedanke. Zweitens, ich denke, wenn wir schon länger mit Gott unterwegs sind, es kann sehr leicht selbstverständlich werden, dass wir denken, ja, klar, ich glaube. Vielleicht, dass man sogar anfängt zu denken, ja, eigentlich, ich glaube, weil ich ziemlich klug bin oder weil ich die richtige Einstellung hatte. Und ja, Epheser 2,8 zum Beispiel erinnert uns, denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Also lasst uns immer wieder Gott danken, dass er uns überhaupt diesen Glauben geschenkt hat. Also wir waren diejenigen, die blind waren für unser Verlorensein, für unsere Sünde. Und er hat unsere Augen aufgemacht. Er hat uns die Augen aufgemacht, für wer Jesus ist, für seine Liebe, für seine Barmherzigkeit als Retter. Lass uns das immer wieder bewusst werden. Und ein dritter kurzer Gedanke, das Evangelium wurde auch uns, wie bei den Talenten und wie bei der Lampe, dieses Evangelium wurde uns anvertraut. Was machen wir dann mit ihm? Wie kann das Evangelium in unser Leben wie eine Lampe werden und leuchten und auch Leben und Licht bringen, auch zu anderen? Oder in einem anderen Bild, wie können wir das Evangelium einsetzen und nicht vergraben, sondern multiplizieren, dass andere davon profitieren? So viel zu dem ersten Block. Lass uns jetzt den zweiten Block kommen und das Gleichnis von Sämann dann angucken. Eigentlich fangen wir ab Vers 18. Und wir sehen, dass Jesus hat dieses Gleichnis einer Volksmenge erzählt und dann erklärt es den Jüngern. Eben, es geht um Vers 11, um Gottes Königreich. Und von Vers 19 wird klar, dass der Saat, der von Sämann gestreut ist, ist das Wort über Gottes Königreich, über die gute Nachricht, dass Jesus Herr und Retter ist. Und durch die Macht von dieses Wort will Gott sein Königreich ausbreiten. Und das Gleichnis stellt dann vier verschiedene Reaktionen auf das Evangelium dar. Bei der ersten Reaktion, der Saat fällt auf den Weg, Vers 4, die Vögel kommen und fressen ihn auf. Und in Vers 19, könnt ihr mitgucken, sagt Jesus, wenn jemand das Wort vom Reich hört, aber nicht versteht, dann kommt der Böse, und da ist Satan gemeint, und nimmt weg, was in sein Herz gesät wurde. Man könnte auch hier fragen, hat dann jemand überhaupt die Chance, wenn Satan eigentlich das gesäte Wort einfach gleich wegnimmt? Aber in dem Zusammenhang verstehe ich das von dem, was Jesus vorher gesagt hat, geht es hier weniger um jemanden, der nicht verstehen kann, sondern eigentlich nicht verstehen will. Und man stellt sich so einen Fußweg am Rande von einem Feld, wo es fest zertreten ist, der Boden ist hart, der Boden ist trocken, das Feld auf der anderen Seite ist vielleicht aufgelockert, vielleicht sogar bewässert. Und wenn der Saat dann dahin fällt, es bleibt einfach an der Oberfläche, es kann überhaupt nicht in die Erde eindringen, man kann nicht keimen. Und das ist ein Bild für jemanden, der einfach für das Evangelium nicht offen ist. Und ich schätze, ihr kennt auch viele Menschen heutzutage, die auch grundsätzlich nicht offen für Jesus sind. Vielleicht sind die als Familienmitgliedern oder Arbeitskollegen, auf die das zutrifft. Und ich würde sagen, beten wir auch für diese Menschen, dass dieser Boden doch aufgelockert wird, dass diese Saat eindringen kann. Aber vielleicht beschreibt dieser Boden auch deine Haltung zum Evangelium. Und ich würde sagen, Jesus als König und Retter ist das größte Geschenk, was wir jemals annehmen könnten. Und ich wünschte mir, dass wenn dieser Boden dich beschreibt, dass du doch wieder offen bist, dieses Geschenk anzunehmen. Beim zweiten Szenario, der Saat fällt auf steinigen Boden, wo die Erde nicht tief ist. Jesus sagt sogar, dass im Vers 20, dass jemand dieses Wort mit Freude sogar aufnimmt. Aber in Vers 21 könnt ihr mitlesen, er hat keine Wurzel in sich, sondern er ist wetterwendisch. Da habe ich zum ersten Mal ein neues Wort kennengelernt diese Woche. Oder unbeständig oder ein Mensch des Augenblicks, sagt Elbefelder. Und wenn sich Trübsal oder Verfolgung erhebt um des Wortes willen, so ärgert er sich sofort. Und davor, als Jesus zu den Volksmengen sagt, in Vers 6, die Pflanze verdorrt. Es werden hier einige Aspekte angeschnitten. Zum einen die Notwendigkeit eines Wurzels für unseren Glauben. Wenn man überlegt, was macht ein Wurzel? Es macht eigentlich zwei Sachen. Es gibt Halt und es holt Nahrung aus dem Boden und gibt es der Pflanze. Wo finden wir Halt für unseren Glauben und wo bekommen wir Nahrung? In erster Linie durch die Gemeinde. Hier erfahren wir dann Unterstützung, Trost, Stärkung. Wir werden ernährt durch das Wort. Wir erleben auch Korrektur. Und leider zumindest kennen wir in unserer Familie auch ja, welche, die ja nicht, wo Jesus eigentlich nicht mehr eine Rolle spielt oder kaum mehr eine Rolle spielt in ihrem Leben. Und leider fing das an, wo sie immer seltener zur Gemeinde gehen und dann zum Teil inzwischen dann nicht mehr gehen. Und deshalb möchte ich euch sagen, ja, lasst uns um unseren Glauben willen nicht die Gemeinde vernachlässigen und lasst uns auch für unsere Freunde beten, die nicht mehr gleich zur Gemeinde, zum Gottesdienst kommen, auch für die beten, dass sie wieder zurückkommen. Was hat auch diese Person in diesem zweiten Bild eigentlich dann zu schaffen gemacht? Es war Trübsal oder Bedrängnis und es war auch Verfolgung, weil er Christ war. Glauben wir an einem Evangelium, das uns eigentlich verspricht, dass es uns immer gut gehen wird? Oder vertraue ich, dass Gott gut ist, auch wenn es mir eigentlich dreckig geht? Bin ich bereit, für meinen Glauben als Christ zu leiden? Und ich denke, wir erfahren vielleicht nicht eine krasse Verfolgung in Deutschland wie in anderen Ländern der Welt, aber wahrscheinlich schon, dass manche sagen, ja, ich kenne es, dass ich auf der Arbeit gemobbt bin, weil ich Christ bin und nicht alles mitmache. Oder ich kenne es, dass es schwer ist, in meiner Familie zu sein, weil ich der einzige Person in meiner Familie, der Christ ist. Jesus nennt dann diese Person in dem zweiten Bild wettewendisch oder ein Mensch des Augenblicks. Das kann dann zum einen bedeuten, ja, er hat keine Wurzel, er ist unbeständig, aber es kann auch bedeuten, dass diese Person eine langfristige Perspektive fehlt. Er sieht nur das, was jetzt gerade da ist. Es fehlt ihm eigentlich sogar die Perspektive der Ewigkeit. Und ich denke, wir brauchen dann diesen Weitblick, wenn Schweres kommt. Dass wir nicht nur das, was jetzt ist, sehen, sondern auch die Herrlichkeit sehen, die wir später von Jesus bekommen werden. Und ich glaube, wenn wir diese Perspektive nicht haben, kann es wirklich dazu führen, dass wir uns nur auf diese gegenseitige Leid fokussieren und vielleicht sogar Jesus aufgeben. Also lasst uns wirklich einander stärken, wenn wir mitbekommen, ja, jemand geht durch eine schwierige Zeit oder leidet, weil er Christ ist auf der Arbeit oder in der Familie. Lasst uns die unterstützen. Und lasst uns auch bitten, dass diese Hoffnung der Herrlichkeit, die wir von Jesus bekommen, wenn er wiederkommt, dass das uns auch hilft, unsere jetzigen Herausforderungen durchzustehen. Und mir ist auch wichtig, an dieser Stelle auch zu sagen, ich stehe nicht hier als jemand, der alle Antworten hat oder sagt ja, und ich bin auch nicht jemand, der das alles lebt. Wir gehen auch eine schwierige Zeit durch, aus verschiedenen Gründen. Und ich bin selbst dabei, eigentlich zu lernen, ja, dass ja, an Jesus nachzufolgen, bedeutet auch Schwierigkeiten und es bedeutet auch zum Teil Verfolgung. Und das ist auch keine Lektion, wo ich sage, ja, die lerne ich sehr gern, das macht Spaß. Oder dass ich sage, ja, das habe ich verstanden und kapiert, dann kann ich es auch annehmen. Ich weiß vielleicht die richtigen Antworten oder manche richtige Antworten, aber heißt nicht, dass ich das so leicht umsetzen kann. Ich habe mich sogar gefragt, bin ich eigentlich der Richtige, jetzt hier diese Predigt zu halten und sagen, so geht man mit Leid und mit Verfolgung um, wenn ich selbst noch nicht wirklich lebe. Von daher soll es nicht rüberkommen, dass ich euch sage, hey, so und so ist es, ich weiß es, mache es einfach wie ich. Ich brauche Gottes Hilfe eigentlich genauso oder sogar mehr. Wir haben die ersten zwei Szenarien. Das dritte Szenario ist, der Saat fällt unter den Dornen. Und wie bei dem ersten, oder wie beim zweiten, die Pflanze geht auf, aber die Dornen ersticken sie. Und in Vers 22 heißt es, das ist der, der das Wort hört, und die Sorge dieser Welt und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort, und es wird unfruchtbar. Was sind dann die Sorgen der Welt oder die Sorgen des Alltags? Das sind nicht unbedingt schlechte Sachen oder schlechte Sachen an sich, aber Sachen, die uns zu wichtig werden und Sachen, die uns wichtiger werden, als Jesus uns wichtig ist. Zum Beispiel mein Job oder mein Geld oder meine Kinder oder meine Gesundheit, meine Hobbys, meine Interessen, mein Fitness, mein Haus, mein Auto, mein Kleingarten oder auch was andere über mich denken. Ich denke, bei Geld und Reichtum ist eigentlich viel anders. Es ist nicht zu sagen, Geld an sich oder sogar viel Geld an sich zu haben, ist schlecht, sondern was macht es mit mir oder welche Rolle spielt es dann in meinem Leben? Und das Problem bei all diesen Sachen ist dann, ob es Reichtum ist oder Alltagssorgen, das Problem ist, sie haben das Potenzial, mich zu beherrschen, anstatt dass ich sie beherrsche und ich sie zum Guten nutze. Die wollen immer mehr Raum oder die verlangen immer mehr Raum in meinem Leben, meine Zeit, mein Geld, meine Gedanken. Und die Folge, dass Gott und seine Arbeit, also die Arbeit in sein Reich, dann untergeordnet wird unter diesen anderen Sachen. Ich mache es nur, wenn ich Zeit und Lust und Kraft habe. Und die langfristige Folge ist, wie diese Pflanze, mein Glaube erstickt. Und ja, wir kennen auch Leute, die gut mit Jesus gestartet sind. Und dann merkt man mit der Zeit, dass andere Dinge dann eine höhere oder die höchste Priorität in ihrem Leben haben. Und es ist oft nicht immer sofort sichtbar, es ist oft so ein eher schleichender Prozess. Und ich denke, da muss uns fragen, ist es mir bewusst, welche Sachen zu Dornen für meinen Glauben werden könnten? Wie kann ich ein gesundes Verhältnis zu den verschiedenen Bereichen in meinem Leben haben, sodass sie Jesus untergeordnet sind und nicht mich beherrschen und meinen Glauben bedrohen? Und das vierte und letzte nennt Jesus den Saat, der auf guten Boden fällt, in Vers 23. Diese Person gleicht einer Person, die das Wort hört und versteht. Und das Wort bringt Frucht, 30-fach, 60-fach, 100-fach. Und ich denke, es ist auch wichtig für uns zu merken, okay, es gibt unterschiedliche Mengen an Frucht, nicht alles ist gleich. Und ich glaube, das will uns sagen, auch jeder von uns wird unterschiedliche Mengen an Frucht bringen. Und das ist okay. Dafür ist letztendlich Gott verantwortlich. Er weiß, wie er uns gebrauchen möchte. Wir müssen uns nicht mit anderen vergleichen. Aber was ist diese Frucht, die beim guten Boden entsteht? Es wird nicht genau gesagt, aber wenn man die anderen Böden vergleicht, dann diese Frucht ist auf jeden Fall ein Glaube, der wächst und auch ein Glaube, der Segen für andere ist. Zum Beispiel Zeichen für Frucht könnte sein, dass ich meine Liebe zu Jesus wachse oder dass sein Wort immer mehr mich prägt und immer mehr Raum in meinem Leben nimmt oder durch mich andere im Glauben wachsen oder andere vom Evangelium durch mich hören. Und ich denke, diese Frucht soll einerseits sichtbar sein in das, was wir tun, unsere Handlung, vielleicht unseren Dienst in der Gemeinde, aber auch in unserem Charakter, in unseren Einstellungen, in die Art und Weise, wie wir denken und unser Leben und das Leben um uns herum beurteilen. Was dieses Gleichnis aber nicht sagen will, ist, wenn du ein guter Boden bist, dann wirst du nie Bedrängnis erleben, du wirst keine Verfolgung erleben. Du wirst nie in der Versuchung kommen, dass andere Sachen dir wichtiger werden als Jesus. Und das ist einfach nicht ein Versprechen, was Jesus uns gibt. Oft kommen diese Sachen von außen, die können wir eigentlich dann oft gar nicht beeinflussen. Aber Gott lässt sie dann zu in unserem Leben. Und diese Sachen können entweder dazu führen, dass unser Glaube verdorrt, aber es können sie auch dazu führen, dass unser Glaube eigentlich stärker wird. Dass wir sogar anderen besser helfen können, weil wir auch durch diese Herausforderung durchgegangen sind. Und ja, wo Gott uns geholfen hat. Und ich denke, ja, vielleicht, ich möchte euch sagen, ja, wir sollten da keine Angst haben. Wir wissen, dass Jesus unser guter Hirte ist. Er hat die Kontrolle über unser Leben. Diese Sachen überraschen ihn nicht, auch wenn sie uns überraschen, aber ja, er ist noch in Kontrolle und er nutzt sie auch, damit wir reicher werden können. Auch wenn es manchmal weh tut und nicht so einfach und schön ist. Ich glaube, er will uns sagen, ja, er will uns nicht verdammen, aber er sagt, pass auf, ich bin besorgt um euch. Ja, ich möchte, dass er gut weiter im Glauben wächst und weiter an mir dran bleibt. Und er will uns auch sagen, ich bin mit dir, ich helfe dir. Ich lasse dich nicht los. Und er sagt, Ich habe dir auch sogar andere Geschwister zur Seite gestellt, die auch vielleicht das Gleiche schon durchgemacht haben. Vielleicht kannst du sogar von denen eigentlich Unterstützung bekommen und Stärken bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr eigentlich, als ihr diesen Predigttext gesehen habt, erwartet, dass ich komme mit einer Predigt über Mission. Man könnte auch in diese Richtung gehen, wo wir so die Mitarbeiter sind, die sehen. Aber das wollte ich dann eigentlich nicht über diese Predigt machen. Aber ich möchte vielleicht trotzdem zwei kurze Gedanken sagen, so wenn wir diejenigen, die sehen. Erstens glaube ich, es ermutigt uns, wirklich zu sehen. Der Saat eigentlich in jedem Boden ist das Gleiche. Manches wird aufgehen, nicht alles, aber manches wird aufgehen und es wird Frucht entstehen. Also lass uns sehen und lass uns auch viel und großzügig sehen. Und Gott gibt uns sein kostbares Wort und lass uns auch bitten, dass er uns Gelegenheiten gibt, dieses Wort dann weiterzugeben. Und zweitens, ich glaube, dieser Text, diese Gleichnis ermutigt uns, Gott die Ergebnisse zu überlassen mit dem, was wir tun. Wir können nicht im Voraus wissen, mit welchem Boden wir zu tun haben. Das weiß allein Gott. Und letztendlich sind nur zwei Personen, die für die Resultate unserer Arbeit verantwortlich sind. Der Empfänger und Gott. Das ist dann außerhalb unserer Kontrolle. Und insofern müssen wir uns dann nicht für die Ergebnisse verantwortlich machen, sondern einfach, wir tun das in seiner Kraft, wir geben unser Bestes und wir überlassen das ihm, was nur Gott tun kann. Und ich denke, es bedeutet dann auch einen gesunden Umgang mit dem, was dabei herauskommt. Wir sollen uns nicht einbilden, denken, wow, ich war so toll und guck mal, dass dieser Mensch dann zum Glauben gekommen ist oder diese Person im Glauben gewachsen ist durch mich. Aber andererseits sollen wir auch nicht untröstlich sein, wenn wir irgendwie nichts sehen und denken, okay, hat sich überhaupt was gebracht, was ich jetzt getan habe. Gott entscheidet, was er damit macht und wann er das tut. Wir kommen dann zum Schluss. Ich hatte am Anfang die Frage gestellt, auf einer Skala von 1 bis 10, wie offen bist du momentan für Gottes Reden? Wir haben sein Wort gehört. Was will er dir sagen? Und ja, im Blick auf dem, was wir gehört haben, lass uns einfach zu Gott kommen jetzt. Lass uns darauf reagieren und lass uns ehrlich mit ihm sein. Wir werden gleich das Lied Nimm mein Leben singen. Matthias wird erstmal einen Instrumentalteil spielen. Und da können einfach sitzen bleiben und einfach mit Gott reden. Und dann werden wir aufstehen und singen. Und vielleicht ein Gedanke zum Schluss. Vielleicht gibt es Sachen, wo du sagst, ich möchte nicht nur mit Gott reden, ich möchte eigentlich mit einer Person über Sachen reden, die mir bewusst geworden sind oder wichtig geworden sind. Dann nutzt die Chance von den Gebetsdienst oder rede einfach sonst mit jemandem, den du vertraust und gern sprichst. Also nutzt diese Chance. Ich möchte kurz beten und dann haben wir einen Moment der Ruhe. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns liebst mit einer Liebe, die wir gar nicht begreifen können. Du gibst uns dein kostbares Wort des Evangeliums, das uns sagt, wer du bist. Es sagt uns über unsere geistliche Not und über deine Rettung. Und du bist der Schenker von dieser geistlichen Offenheit. Du schenkst Erkenntnis, du schenkst auch rettenden Glauben. Und wir möchten einfach bitten, dass du unser Herzen offen machst für das, was du uns sagen willst. Schenk Umkehr, schenk Hoffnung, schenk uns Ausharren und Durchhalten. Und lass ja der Saat, die du in unseren Herzen gesät hast, aufgehen, damit es auch Frucht bringt, damit dein Reich wächst und du Ehre bekommst. In Jesu Namen. Amen.